Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Berlinale, die 73. Klappe. Es war wieder ein Festival, das mal in voller Präsenz stattgefunden hat, nach zwei Corona-Ausgaben. Und man hat auch gesehen, das Publikum wollte ins Kino. Schon am Mittwoch hat die Berlinale-Leitung verkündet, dass bis zur Halbzeit der Berlinale über 275.000 Tickets verkauft wurden. Man war sehr zufrieden. Welche Filme, welche Themen die Zuschauerinnen und Zuschauer ins Kino gelockt haben und was gerade im Wettbewerb auf der Leinwand zu sehen war, der Wettbewerb, der ja jetzt zu Ende ist, heute Abend werden die Preise vergeben. Darüber möchte ich jetzt mit Patrick Wilinski und Anke Lewicke sprechen. Hallo ihr beiden.
Hallo in die Runde.
Hallo.
Ja, wir saßen ja nun häufig zusammen im Kino, im linken Parkett nämlich. Da gibt es im Berlinale Palast, den man von hier aus auch noch sieht, einen Block, in dem sich immer so die deutschsprachigen Kolleginnen und Kollegen versammeln. Und vor dem Film danach, da unterhält man sich dann häufig und sucht auch so immer ein bisschen nach roten Fäden, die sich durchs Programm ziehen. Und klar, es geht im Kino natürlich immer wieder um die großen und kleinen Gefühle, um Liebe und Tod. Das war in diesem Jahr nicht anders, aber interessant war doch, dass die Filme diese Themen dann nochmal anders aufgegriffen haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Der künstlerische Leiter Carlos Chatrion hat ja vorab angekündigt, dass das Melodram etwas sein wird, was uns stark beschäftigt. Und das ist ja immer heikel, weil ich glaube, kein Genre hat es so schwer wie das Melodram. Das setzt ja immer auf die Hemmungslosigkeit der Gefühle. Und wir leben ja in einer sehr rational-zynischen Welt, sodass dieses Zelebrieren der Gefühle auch häufig falsch aufgenommen werden kann. Umso interessanter fand ich, dass diese Spielarten des Melodrams sehr unterschiedlich waren. Also wenn ich mich an den letzten deutschen Film erinnere, von Christoph Hochhäusler Bis ans Ende der Nacht oder den portugiesischen Film Mal wie weh, könnte man ja mit Fassbinder sagen, Liebe ist auch kälter als der Tod. Also es geht auch um den Liebesentzug bei den Müttern bei Mal wie weh oder bei dem Polizisten, der sich quasi in seine Undercover-Agentin mitverliebt und das sich dann verliert. Also das Melodram auch als Falle.
Ja, das ist schön, dass der Christoph Hochhäusler nochmal aufgegriffen wird, weil da verschmelzen ja wirklich Liebesfilm und Krimi miteinander, weil es geht ja um eine Ermittlungsgeschichte undercover und der Polizist und die Undercover-Transfrau, die waren ja mal im wirklichen Leben ein Paar und man weiß nie, spielen die das jetzt oder sind sie wirklich noch ein Paar? Das fand ich schon sehr schön. Und ansonsten würde ich vielleicht zu dem großen Melodram noch ergänzen, wir haben so viele Liebessuchende in diesem Jahr gehabt und die haben jetzt nicht nur nach dem Gegenüber gesucht, sondern mit der Liebe wurde auch immer noch was anderes erzählt oder wenigstens versucht zu erzählen. Also nehmen wir zum Beispiel den Film von Emily Artef, Irgendwann werden wir uns alles erzählen, der spielt ja in der Wendezeit, in der Zeit des Umbruchs auf dem ostdeutschen Land und ein junges Mädchen weiß eigentlich nicht so richtig wohin und vielleicht lässt sie sich auch deshalb auf ihre sexuellen Abgründe ein und sucht mit dieser Liebe noch was ganz anderes. Also solche Themen sind mir aufgefallen oder auch bei von Trotters Film Bachmann, Reise in die Wüste um Ingeborg Bachmann. Die sucht ja in der Beziehung zu Max Frisch auch noch ihre Selbstbestimmtheit. Sie möchte sich gleichzeitig als Schriftstellerin behaupten, in dieser Beziehung ungebunden sein und trotzdem aufgefangen werden.
Man könnte in dem Zusammenhang vielleicht auch noch einen kanadisch-koreanischen Film erwähnen. Lives, wo es eben auch um eine Romanze über zwei Kindheitsfreunde geht, die sich nach 20 Jahren wieder treffen und wo eben auch noch verhandelt wird, weil eine eben inzwischen schon in New York lebt, was es bedeutet eigentlich, jetzt ein in der Ferne zu leben, was stellt das an mit dem eigenen koreanischen Selbst, oder?
Ja, das ist ja die Frage nach dieser modernen, in dem Fall transkontinentalen Identitätssuche. Das ist ja ein Thema, das das junge Weltkino auch sehr stark beschäftigt. David Chus Film Return to Seoul war ja auch so ein Werk, der läuft noch in den deutschen Kinos. Aber hier macht es Celine Song, die einen Debütfilm macht, da muss man ja noch fair sein, da würde ich nie das Schwert brechen über so einen Film, macht das ja sehr interessant, weil diese Suche nach dem Seelenverwandten aus Korea ist für sie eigentlich eine Suche nach sich selbst. Sie will ja irgendwie alles haben. Sie ist eine Tip-Top-Immigrantin geworden, sie hat eine Green Card, sie hat eine Karriere, aber da ist noch diese Leere in ihr, diese Lücke und die versucht sie mit diesem Seelenfreund zu füllen.
Also die südkoreanische Heimat und
genau,
gleichzeitig
richtig, ja.
Die Frage, wie lebt und arbeitet man eigentlich in New York, wie lebt man und liebt man eben wieder in Südkorea, das wird verhandelt, aber ich fand auch sehr schön den Film Der schattenlose Turm in diesem Zusammenhang, das sind ja auch zwei Liebessuchende, ein Foodblogger, ein bisschen älter, eine Fotografin und die lassen bisschen ihre Gefühle so in der Schwebe, weil sie eigentlich noch auf der Suche nach sich selbst sind, aber auch nach ihren Vätern, nach ihrer Familiengeschichte. Und mit ihnen flanieren wir durch Peking. Viel chinesische Gegenwart zieht mit ein in diesen Film. Und gleichzeitig sehen wir zwei erwachsene Menschen, die wissen, wir müssen einfach vielleicht noch mit unseren Gefühlen warten.
In dem Zusammenhang auch dann tatsächlich Familie ein großes Thema.
Ja, Familie. Es gab wieder viele große Familienfilme und da fand ich es ganz interessant, dass so ein Generationskonflikt in vielen Filmen erzählt wird. Also nehmen wir, du hattest schon über den portugiesischen Film Bad Living gesprochen, da geht's ja um so ein Hotel. Und immer wieder begegnen wir eigentlich erwachsenen Menschen, hier sind es drei Generationen, Mutter, Großmutter, Tochter, die dieses Hotel führen und das haben sie eben schon vererbt bekommen. Und es geht immer um Menschen, die eigentlich alles von den Eltern haben. Die Eltern hatten Erfolg, Wohlstand und sie selbst sind aber noch nicht im Leben angekommen. Das fängt der Film so mit statischen Einstellungen an, aber auch zum Beispiel in Totem, ein Familienfilm in Mexiko, wo es eine Abschiedsfeier organisiert wird für einen jungen Mann, der im Sterben liegt. Da kriegen wir auch ganz viel erzählt. Das spielt auch noch im Elternhaus. Die Schwestern kämpfen so ums ganze Überleben. Es ist viel Liebe da. Man macht eben ein schönes Abschiedsfest. Aber ich finde das schon ganz interessant, so dass die jüngere Generation total auf der Suche ist und nirgendwo angekommen zu sein scheint.
Anke, du hattest auch schon Margarete von Trotters Ingeborg-Bachmann-Film erwähnt, die Liebesbeziehung zwischen Ingeborg-Bachmann und Max Frisch. Es ist ja auffällig, dass viele Protagonistinnen und Protagonisten in diesem Jahr in den Wettbewerbsfilmen künstlerisch tätig sind, oder?
Definitiv. Auch die Frage, was bedeutet die Kunst in diesem Zwiespalt zwischen Individuum und Gesellschaft? Da gab es drei Filme, die das so spannend verhandelt haben. Einen französischen Dokumentarfilm, wo es um Patienten mit mentalen Schwierigkeiten gibt, die so einen Ort in Paris auf der Seine haben, auf einem Boot, wo sie ihre Kunst zelebrieren können. Also Kunst als ultimativer Ausdruck seiner selbst haben wir dort gesehen. Im chinesischen Film, das ist ein Animationsfilm, da geht es um Kunststudenten 1994, die eben diese Freiheit nicht mehr haben. Sie werden eben nicht freie Künstler sein. Sie werden nicht Fluxuskunst machen können, weil die Diktatur von Xi Jinping steht schon um die Ecke. Ein Film, der davon spricht, nämlich was passiert, wenn die Gesellschaft dir verbietet, künstlerisch frei zu sein. Und der dritte Film aus Frankreich, Le Grand Chariot von Philippe Garrel, ist der Film, der das irgendwie für mich vereint hat. Da geht es um eine Puppenspielerfamilie. Der Vater stirbt und die Kinder müssen sich fragen, können wir das noch weitermachen? Wollen wir das weitermachen? Das ist auch natürlich eine Metapher fürs Kino. Ne? Der Vater stirbt, die Puppen, das ist nichts anderes als eine schöne Metapher fürs Kino. Also auch, ist es die Pflicht, die Kunst weiterzuführen oder nicht?
Ja, wir lassen die Puppen doch im Kino weiter tanzen, oder?
Auf jeden Fall. Also mich würde es freuen.
Nach den prägnanten Themen des Wettbewerbs wollen wir jetzt den Blick etwas weiten, auch auf die Strukturen des Festivals zu sprechen kommen. Aber erstmal wollen wir noch bei der deutschen Präsenz im Wettbewerb bleiben, denn fünf Filme feierten ihre Weltpremiere. Werke von Margarete von Trotter über Angela Schanelig bis Christian Petzold waren damit hier präsent. Ihr beiden, stellt das denn für euch auch so die Bandbreite des aktuellen deutschen Kinos dar?
Das sind auf jeden Fall international sehr bekannte Namen, von Emily Artef bis Christian Petzold. Das sind auch Regisseurinnen und Regisseure, von denen ich sage, dass nicht nur deutsche Kritiker und das deutsche Publikum auf deren neue Werke warten, was sich auch gezeigt hat, dass bei Angela Schanelig und Christian Petzold die internationale Kritik sehr begeistert war zum Teil. Also ich finde schon, dass man somit das Beste gezeigt hat, was man zurzeit wohl zeigen konnte im Wettbewerb aus Deutschland.
Ja, vor allen Dingen ist es eine schöne Bandbreite und das heißt ja auch immer, Christoph Hochhäusler, Angela Schanelig, Christian Petzold kamen ja vor 20 Jahren aus der sogenannten Berliner Schule. Damals ein ästhetisch offeneres Kino, was nicht so psychologisch erzählt hat, sondern mehr Stimmung auch in Deutschland eingefangen hat. Und ich finde es ganz spannend. Christoph Hochhäusler hat vor 10 Jahren dann schon gesagt, die Schule ist aus, wir müssen uns jetzt alle weiterentwickeln. Und dass er dann hier eben mal so ein Krimi vorstellt. Also dass man eben, wann sehen wir Krimis? Wir sehen sie im Fernsehen. Und hier nutzt jemand mal auch die visuellen Möglichkeiten aus, die eine Leinwand bietet.
Ist ja interessant, wenn andere Festivals sind, Venedig, Cannes, in der Regel sagen wir immer wieder kein deutscher Beitrag. Hier jetzt nun 5 und offensichtlich wird das deutsche Kino auch international wahrgenommen. Ist das jetzt also dann der Ort, wo der deutsche Film vielleicht eine Chance hat, beziehungsweise anders. Auch wenn Christian Petzold nicht in den anderen Wettbewerben läuft, ist er einfach auch durch Retrospektiven im MoMA in New York einfach ein wirklich internationaler Filmemacher?
Ich glaube, da gibt es zwei Möglichkeiten, das zu beantworten. Zum einen sehen wir, dass nach der Pandemie diese großen Festivals für die jeweilige Filmbranche sehr wichtig werden. Also in Frankreich, in Paris, in Cannes haben wir sehr viele französische Filme gesehen, mehr als sonst. Und das gleiche auch in Venedig, mehr italienische Filme, weil die Filmbranchen sagen, wir brauchen diese Festivals als Startrampe für die Verwertung. Es ist ja immer noch eine Schwierigkeit, die Leute zurück ins Kino zu holen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass die Berlinale durch die super Vorarbeit von Dieter Koslick das deutsche Kino hier sehr selbstverständlich etabliert hat und das quer durch alle Sektionen. Es gibt das Klassenzimmer von Ilka Czartak im Panorama.
Das Lehrerzimmer,
ein Film, der international auch abgefeiert wird. Das heißt, es ist ein Selbstbewusstsein, dass man sagt, deutsches Kino läuft hier einfach überall.
Ja, und vielleicht brauchen wir dann gar nicht die immer sozusagen, oh, in Cannes und Venedig kein deutscher Film, weil wir haben die Berlinale, hier ist die internationale Presse auch und von hier aus können die Filme eben auch durchstarten.
Jetzt hatten wir zwei Pandemiejahre davor, das erste Jahr unter der künstlerischen Leitung von Carlo Chatrillon, Mariette Rissenbeck, also dieses Leitungsduo. Jetzt eine Ausgabe in voller Präsenz. Schält sich für euch so ein Profil raus der künstlerischen Leitung von Carlo Chatrillon?
Also ich glaube schon, also ich muss sagen, dass Carlo Chatrillon ein sehr riskantes Spiel spielt mit der Art und Weise, wie er die Berlinale programmiert. Er hat ja beschlossen, dass alles, was so unter dem Aspekt Star Power läuft, in dieser Sektion Berlinale Special etwas unterzuparken und dafür diesen Wettbewerb anders zu programmieren, auch stärker auch zu kuratieren. Und damit meine ich vor allem nicht Themen zu suchen, die sich gleichen in den Filmen, sondern das, wie ich in unserer ersten Runde anhand dieser Kunstbetrachtung zeigen wollte, dass es sehr subtile Korrespondenzen zwischen diesen Filmen gibt. Und das bedeutet vielleicht, dass die Filme kleiner sind zum Teil, auch für einige vielleicht zu klein, aber mich befriedigt das schon intellektuell ein bisschen, weil die Filme, selbst wenn sie scheitern, interessant scheitern.
Ja, dieses Querlesen haben wir ja immer wieder auf Festivals. Es ist ja auch immer diese große Herausforderung. Und ich finde, was wir fürs deutsche Kino eben gesagt haben, gilt eben auch für den Wettbewerb international. Also es gab eine unheimlich große Genrevielfalt, unheimlich viele verschiedene Tonlagen. Aber trotzdem gab es für mich so wenig Filme, wo ich gedacht habe, boah, jetzt sehe ich das Kino aber nochmal neu oder da werden die Grenzen des Kinos ausgelotet. Also es war so ein Mittelmaß, wo ich sagen kann, gut, es gibt viel zu diskutieren oder sonst was, aber ich muss mal sagen, der radikalste und konsequenteste Film, wo ich wirklich nochmal anders geschaut habe, ist dann der von Angela Schanelek Music wieder gewesen. Also ich habe da auch nicht alles verstanden. Es geht ja um eine moderne Variante des Ödipus-Mythos. Aber ich war auf einmal in Griechenland, ich war am Meer, ich habe das Meerrauschen hören. Dann bin ich wieder hier in Berlin am Potsdamer Platz und der Potsdamer Platz wird in seiner ganzen Unwirtlichkeit eingefangen. Also ich habe es irgendwo ganz schön gelesen, das ist der Urtext des Kinos.
Ich wollte nur sagen, vielleicht, und es stimmt ja auch, vielleicht reflektiert das Programm dieser Berlinale und die Art des Kinos, die wir hier gesehen haben, die wirklich die kleinere Form bedient hat. Auch Filme mit vielen Brüchen und Leerstellen. Vielleicht reflektieren diese Filme, die hier liefen, auch den Zustand der Filmbranche zurzeit, die ja immer noch sehr verunsichert ist. Produzenten, die dir sagen, wir wissen nicht, welches Risiko wir eingehen können. Warten alle auf den nächsten wirklich großen Autorenfilmer oder müssen wir anders denken? Also ich habe viel von dieser Unsicherheit auch in diesen Filmen gespürt und jetzt ist die Frage, ist das Kino zurzeit wie der Potsdamer Platz eine Riesenbaustelle mit Verkehr, der nicht funktioniert? Oder ist es der Anfang vom Ende? Aber ich glaube, so habe ich das gelesen, dass das gar nicht ein Fehler ist von Carlo Chatrillon, sondern dass er einfach zeigt, was ist im wahrsten Sinne des Wortes.
Klar, es gibt natürlich auf der einen Seite den Umbruch in der Filmbranche, dann gibt es das neue Leitungsteam. Da würde mich schon mal interessieren, ob wir eine Entwicklung sehen können, weil es ja immer traditionell heißt, die Berlinale ist ein politisches Festival und unter Dieter Koslick hat er das auch relativ klar ausbuchstabiert, was er mit politisch meint. Wie schätzt ihr das ein? Wie definiert Carlo Chatrillon politisch?
Also nur ganz kurz, weil ich gestern die Bilder gesehen habe von dem Ukraine-Tag und Kristen Stewart war dabei. Ich glaube, Kristen Stewart hat in ihrem Leben nie an so vielen Demonstrationen und Protesten teilgenommen wie in den letzten 10 Tagen als Berlinale-Chefin.
Klar, natürlich, Ukraine, Iran, aber ich meinte jetzt mehr in den Filmen des Wettbewerbes.
Meiner Meinung nach probiert Chatrillon zumindest im Wettbewerb die Themen nicht als, sagen wir mal, so Seite 3 der süddeutschen Themen zu setzen.
Kein Botschaftskino.
Und wenn ich einen Film nehme wie Mando Drom, ja, ein Film über, ich mag diesen Begriff nicht, toxische Männlichkeit, dann ist das vielleicht kein gelungener Film. Aber wir dürfen aber wir dürfen nicht ignorieren, dass er in einer ganzen Reihe von Filmen steht, dieses Thema derzeit verhandeln. Und da finde ich sehr intelligent, den Film im Wettbewerb zu setzen, weil er dann doch versucht, diesem Thema etwas abzugewinnen. Ist das jetzt künstlerisch gelungen? Nein. Aber ich glaube auch, dass unser Blick sich verändert. Vielleicht ist diese Suche nach dem großen Meisterwerk, das alles Schlechte überstrahlt, vielleicht auch schon vorpandemisch. Vielleicht ist nachpandemisch eher ein Blick gefragt für die Brüche, für die Fehler, für das Scheitern auch, die Lust am Scheitern.
Da würde ich jetzt doch mal gerne reingrätschen, weil ich habe das Gefühl, dass dieser Film nur ins Programm genommen wurde, um Jesse Eisenberg auf dem roten Teppich am Samstag zu haben und dass da viel Küchenpsychologie am Werk ist und dass ich toxische Männlichkeit wirklich schon mehr up-to-date erzählt bekommen habe.
Aber der Film arbeitet auch mit Traummomenten, wo man gar nicht weiß, was wirklich passiert oder wirklich passieren kann. Da bin ich gar nicht so sicher, ob das nur daran liegt.
So, wenn ihr die Bären vergeben würdet, dann würde da sicherlich was Interessantes bei rauskommen.
Ja, denke ich auch.
Das macht ihr leider nicht. Kristen Stewart wird es tun mit ihrer Jury Blick in die Kristallkugel. Habt ihr irgendeine Idee, wer es werden könnte?
Ich bin jetzt einfach für Past Lives, für den chinesischen Film, wo ich ganz platt sagen kann, da ist mir das Herz aufgegangen.
Ich bin, glaube ich, für Der rote Himmel. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass Christian Petzold nach 6 Mal im Wettbewerb endlich diesen goldenen Bären bekommt, der dann in seinem Büro stehen darf. Das war auch der Film, der, glaube ich, auch so am überraschendsten waren. Ein Romare-Film aus Deutschland, das hatten wir selten. Das hat mir wirklich sehr gefallen. Aber Susanne, wem würdest du denn den Preis geben?
Ich persönlich glaube ich The Shadowless Tower. Okay. Diese wunderbaren, suchenden Geschichte. Aber es fällt schwer dieses Jahr, oder? Eindeutig
es
zu sagen.
Es kann auch Totem gewinnen. Also es ist wirklich offen. Ich glaube, dass die Jury fast keine schlechte Entscheidung finden kann, außer Mando Drum für Anke, das verstehe ich schon. Aber auch diese Animationsfilme, die im Wettbewerb waren, aus Japan und aus China, die hatten ihre ganz eigene Ästhetik. Die sprechen auch ein großes Publikum an übrigens. Das wären auch sehr würdige Gewinner eines Goldenen Bären. Das letzte Mal, dass ein Animationsfilm hier gewonnen hat, war vor 21 Jahren.
Hat das erste Mal bei
Chihirikos Reise ins Zauberland von Miyazaki. Und das ist ja bis heute einer der prägendsten Animationsfilme dieses Genres, wahrscheinlich der letzten 30 Jahre.
Wer dann nun tatsächlich gewinnt, das wissen wir dann später am Abend. Dann werden nämlich die goldenen und silbernen Bären vergeben, hier direkt im Berlinale Palast. In unserer Sendung Fazit nach 23 Uhr werden wir natürlich auch über die Preisverleihung und die Preise sprechen. Erstmal vielen Dank an Anke Lewicke und Patrick Wilinski.
Tschüss.
Tschüss.